Das Freiheitliche Bildungsinstitut präsentiert Gemeindepolitik in der Praxis. Der Podcast zum Handbuch der Kommunalpolitik. Band 4 – Verbale Kommunikation und Rhetorik. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Kurzweil und ich begrüße Dietmar Heuritsch, Verfasser dieses Handbuches, herzlich.
Grüß Gott.
Thema des heutigen Podcasts ist verbale Kommunikation und Rhetorik. Im letzten Podcast ging es um nonverbale Kommunikation. Heute wollen wir uns mit der verbalen, der sprachlichen Kommunikation beschäftigen. Herr Heuritsch, welche Wirkmittel stehen uns auf verbaler Ebene zur Verfügung?
Wir haben auf verbaler Ebene drei Wirkmittel. Erstens unsere Stimme, zweitens die Sprache und drittens die Sprechweise. Auf diese drei Punkte werden wir uns jetzt konzentrieren.
Die Stimme ist ein entscheidender Erfolgsfaktor und erschafft Emotionen.
So ist es. Die Stimme ist einerseits biologisch geprägt. Die Stimme wird beeinflusst vom Geschlecht. Männlein und Weiblein haben in den allermeisten Fällen zumindest unterschiedliche Stimmen. Wir können anhand der Stimme zuordnen, zum Beispiel am Telefon rede ich mit einem Mann oder einer Frau. Auch das Alter beeinflusst die Stimme. Die Stimme verändert sich im Laufe eines Menschenlebens und auch hier können wir mit großer Wahrscheinlichkeit aufgrund der Stimme ungefähr das Alter eines Menschen einschätzen. Jeder von uns hat Situationen erlebt, in denen er sich völlig getäuscht hat. Es gibt ältere Herren, die eine Stimme haben, als wären sie 30 und umgekehrt, aber überwiegend lässt sich darauf schließen. Neben diesen biologischen Aspekten gibt es Aspekte, die wir kurzfristig auch selbst beeinflussen können. Und das läuft über die Stimmung. Die Stimmung beeinflusst zu einem Gutteil auch die Stimme eines Menschen, je nach Situation. Bin ich in einer Gesprächssituation angespannt, nervös oder auch wütend, dann spannen sich die Stimmbänder. Die Stimme wird höher, schriller. Es kann sein, dass die Stimme kippt. Das ist ein Zeichen von größter Anspannung. Umgekehrt, bin ich motiviert, gut drauf, gut vorbereitet, locker, hat das eine positive Auswirkung auf die Stimme. Die Stimme ist zu einem gewissen Grad Spiegelbild unserer inneren Stimmung und als Politiker bin ich gut beraten, mich um meine Stimmung zu kümmern vor einem Auftritt.
Apropos Stimmung, wie sieht es eigentlich mit dem Thema Lampenfieber aus?
Lampenfieber ist ein Phänomen, das fast jeder von uns schon erlebt hat. Bei öffentlichen Auftritten als Politiker oder früher als Schüler, als Student. Sobald jemand vor Publikum auftreten will, sind die meisten Menschen mit dem Phänomen Lampenfieber konfrontiert. Eine Ursache für Lampenfieber, ich nenne es gern, das sind zivilisatorische Ängste. Die meisten Menschen in unserem Kulturkreis sind schon als Kinder so programmiert worden, wir wollen erfolgreich sein, wir wollen gelobt werden, wir wollen Anerkennung haben. Und jetzt steht jemand vor einer Gruppe und im Unterbewusstsein läuft das Programm. Was ist, wenn ich am Blödsinn rede? Was passiert, wenn ich mich verspreche, wenn ich einen Verhaspel habe? Was ist, wenn mein Hosentürl offen ist? Es gibt tausend Dinge, die schiefgehen können, wenn man vor Publikum auftritt. Und das stresst die Menschen in der Regel. Hier habe ich festgestellt, speziell Menschen, die sehr ehrgeizig sind und gleichzeitig sehr selbstkritisch sind, leiden am stärksten unter dem Phänomen Lampenfieber. Das kann die familiäre Herkunft verursachen. Eltern, die mit den Kindern nie zufrieden sind, programmieren, dass ihre Kinder, auch als Erwachsene, besonders selbstkritisch sind und zu Lampenfieber neigen. Lehrkräfte, die nie loben, geben den Schülern kein Rüstzeug für ein selbstbewusstes Auftreten. Das sind zivilisatorische Ängste, die sehr verbreitet sind. Ein zweiter Aspekt, das nenne ich gerne, das sind Steinzeitängste. Machen wir einen gedanklichen Ausflug in die Steinzeit. Angenommen, wir leben im Jahr 10.000 vor Christi Geburt. Ich bin ein Steinzeitkrieger und marschiere durch den Urwald. Plötzlich steht eine Gruppe von 10, 20 oder 100 fremden Steinzeitmenschen vor mir. Jetzt muss ich als Steinzeitmensch ziemlich bescheuert sein, mich schutzlos vor diese Gruppe zu stellen. Jetzt bin ich denen ausgeliefert. Die können auf mich schießen, mit Steinen, mit Äxten. Ein schlauer Steinzeitkrieger sucht sich Deckung. Das kann ein Felsen sein, ein Baum. Ja, und in unserer modernen Zeit ist das halt kein Felsen, sondern ein Rednerpult oder ein Tisch oder was auch immer. Instinktiv wollen wir uns irgendwo Schutz suchen. Es gibt eine biologische Erklärung. Wir haben eine Gehirnregion, die wird genannt das limbische System. Und in diesem limbischen System sitzen diese Urzeitüberlebensinstinkte. Und sobald jetzt ein Politiker vor einer Gruppe steht, sagt ihm sein Steinzeitmensch im limbischen System, du hast den schlechtesten Platz im Raum. Such dir einen besseren Platz. Und rein instinktiv wollen wir nicht frei vor einer Gruppe auftreten. Jetzt lernen wir aber, wir werden selten beschossen von den Zuschauern, auch faule Eier und Tomaten sind in unserer Zeit selten geworden. Es passiert nicht wirklich und das ist eine Übungssache. Je öfter wir solche Auftritte absolvieren, desto lockerer werden die Leute. Aber Lampenfieber ist vorhanden. Das ist was Menschliches, was Normales.
Was kann ich tun, um Lampenfieber in den Griff zu bekommen?
Ja, zum einen ist das eine Frage der Vorbereitung. Je besser wir vorbereitet sind, desto sicherer können wir auftreten. Es gibt da einen schönen bildlichen Vergleich. Wenn ein Redner eine Rede halten will im Umfang einer Briefmarke, soll er sich Wissen aneignen im Ausmaß eines Fußballfeldes. Also kurz gesagt, wenn ich als Politiker eine Rede halte zu einem Thema, bei dem ich inhaltlich fit bin, mit dem ich vielleicht beruflich konfrontiert bin, gibt mir das Sicherheit. Wenn ich nur genau das Wissen habe, das auf meinem Blatt Papier steht, dann bin ich natürlich auf dünnem Eis. Also das ist eine Frage meiner fachlichen, inhaltlichen Vorbereitung. Reisezeit planen. Es ist unangenehm, es erzeugt Stress, wenn man in letzter Sekunde irgendwo hinkommt, dann findet man vielleicht in Wien keinen Parkplatz, die Technik funktioniert nicht gleich. Rechtzeitiges Eintreffen reduziert den Stress. Kleidung kann eine Rolle spielen. Kleider machen Leute. Für uns Herren gibt es den Spruch, der Anzug ist die Rüstung des Gentleman. Wenn ich mich so kleide, dass ich mich wohlfühle, wie ich mich darstellen will, gleichzeitig soll es bequem sein und nicht einschnüren, spielt es eine Rolle beim Wohlfühlfaktor für öffentliche Auftritte. Worauf ich gerne schaue, ist auch so vorab die Tagesplanung. Ich werde mir nicht stressige Termine vielleicht noch beruflich legen, wenn ich weiß, ich habe am Abend eine wichtige Rede zu halten. Dann mentale Methoden. Hier ist es wichtig, dass wir uns auf Erfolg programmieren. Schauen wir in den Leistungssport. Kein Skirennläufer wird am Start stehen und sich denken, naja, ich gehe davon aus, in der dritten Kurve haut es mich raus und wenn ich die Kurve schaffe, dann freue ich mich. Ganz im Gegenteil. Im Leistungssport wissen wir, die Sportler konzentrieren sich nur auf die Ideallinie. Nur der perfekte Lauf, der wird eingeprägt und mit dieser Stimmung gehen sie an den Start. Und das gilt auch für Redner. Auch das ist eine Form von Leistungssport. Ich versetze mich in eine positive Stimmung. Ein schönes Bild. Ich kann zum Beispiel mit dem Bild die Bühne betreten. Ich schmettere meinen Schlussappell in den Saal und das Publikum applaudiert mit leuchtenden Augen. Und mit dieser positiven Stimmung betrete ich den Rednerplatz. Dann bin ich auf Erfolg programmiert. Der wichtigste Tipp zum Thema Lampenfieber aber kommt jetzt. Für Menschen in der Öffentlichkeit soll das Ziel gar nicht sein, das Lampenfieber komplett auszuschalten, sondern es geht darum, zu lernen, mit einem Schuss Lampenfieber zu leben. Das gehört für einen Politiker dazu, genauso wie für einen Opernsänger oder Schauspieler, die im Theater auftreten. Ein Schuss Lampenfieber macht uns nämlich fit. Medizinisch gesehen, biologisch, ist es ja nichts anderes als Adrenalin schießt ein. Adrenalin macht den Körper leistungsfähiger, den Geist wach. Wir sind fitter durch das Lampenfieber. Sobald ein Politiker überhaupt kein Lampenfieber mehr hat, wird er wahrscheinlich kraftlos rüberkommen. Er signalisiert, die Menschen sind mir nicht wichtig. Solange mir als Politiker die Menschen wichtig sind, ist es gut, einen Schuss Lampenfieber zu spüren.
Kommen wir jetzt zur Sprache selbst. Es heißt ja, die Sprache, der Schlüssel zur Welt.
Was sagt uns die Sprache über einen Menschen? Sprache verrät einerseits über die regionale Herkunft. Ist es ein Wiener, ein Oberösterreicher, ein Vorarlberger, ein Bundesdeutscher, ein Nichtdeutschsprechender? Das ist die erste Information, die uns die Sprache vermittelt. Und in zweiter Linie so etwas wie soziale Herkunft, Milieu, Bildung. Diesbezüglich gilt es aber schon vorsichtig zu sein, hier kann man sich auch täuschen. Bleiben wir bei dem leicht nachvollziehbaren Aspekt der regionalen Herkunft. Wir Menschen stecken voller Vorurteile. Wir tun gern schubladisieren, das ist ein Instinktverhalten und die Sprache spielt eine große Rolle. Sprache erzeugt innerhalb einer Gruppierung von Menschen ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ein Wir-Gefühl. Wir kennen die Formulierung, wir sprechen dieselbe Sprache, das heißt, wir gehören zusammen. Jemand, der unsere Sprache nicht spricht, der gehört nicht zu uns, das ist ein Außenseiter. Das heißt, Sprache kann verbindend wirken, nach innen oder trennend nach außen. Das können jetzt regionale Aspekte sein, Mundarten, Dialekte. Das kann ein Fachjargon sein, der Branchenangehörige verbindet. Unterschiedliche Generationen haben unterschiedliche Sprachcodes. Aufgrund der Wortwahl können wir zuordnen, in welcher Generation jemand angesiedelt ist. Junge Leute reden anders als Ältere. Für einen Politiker stellt sich jetzt die Frage, ja, wie gehe ich mit dem Thema Sprache um? Soll ich mich zu 100% verbiegen oder positiv formuliert der jeweiligen Zielgruppe anpassen? Das wird wenigen Politikern gelingen. Mein Tipp Nummer 1 für jeden Kommunalpolitiker: authentisch bleiben, echt bleiben. In unserer vertrauten regionalen Umgangssprache, die je nach Region mehr Standardsprache oder mehr Mundart sein kann, da sind wir glaubwürdig, da sind wir echt. Und speziell als Kommunalpolitiker, meine Wähler kommen ja aus derselben Region zwangsläufig, die werden meine Sprache schon verstehen. Wenn ein Politiker Karriere macht, aufsteigt, vielleicht dann Nationalratsabgeordneter wird, hier hat er seine Zielgruppe überregional. Und bei Interviews mit Fernsehstationen ist es üblicherweise so, dass die Interviewer ausgebildete Sprecher sind. Wenn jetzt unser Nationalratsabgeordneter im ärgsten regionalen Dialekt spricht, kann das natürlich dann sein, dass er in der Öffentlichkeit nicht so kompetent rüberkommt. Je höher einer aufsteigt, desto allgemeiner verständlich soll er sein. Er soll ja dann vom Burgenland bis Vorarlberg verstanden werden. Und hier ist ein gewisses Annähern an die Standardsprache empfehlenswert. In der Regel wird es eine gepflegte Umgangssprache sein. Es soll nicht künstliches Hochdeutsch sein, nicht der allerärgste regionale Dialekt, sondern ein goldener Mittelweg. Das ist für Spitzenpolitiker sicher angebracht. Wie ich gesagt habe, der Regionalpolitiker, der Kommunalpolitiker braucht sich darüber keine Gedanken machen. Wir kennen das Phänomen aus dem Wirtschaftsleben. Ein guter Verkäufer spricht so, dass ihn der jeweilige Kunde versteht. Und das gilt in der Politik gleichermaßen. Selbst innerhalb einer Rede ist ein Variieren zwischen Standardsprache und Mundart plausibel. Wenn es um Sachinhalte geht, um juridische Belange, in dem Fall wirkt die Standardsprache sicher glaubwürdiger. Wenn es allerdings darum geht, die Herzen der Menschen zu treffen, zu erzählen, was die alte Oma beim Einkaufen mir erzählt hat von ihren finanziellen Sorgen, dann bin ich glaubwürdiger in der Umgangssprache. Kurz gesagt, mit der Standardsprache gewinne ich den Verstand der Menschen und mit der Umgangssprache gewinne ich die Herzen der Menschen.
Wir haben gehört, dass es unterschiedliche Sprachen bedingt durch Region, Generation, Branchen gibt. Wie sieht es in der Politik aus?
Politiker sind berüchtigt dafür, dass sie viel reden und wenig sagen, bla bla, hohle Phrasen präsentieren. Der Bürger schätzt das in der Regel nicht. Ich rate Politikern zu einer klaren, bürgernahen Sprache. Vermeiden Sie sinnlos aufgeblähte Floskeln. Vermeiden Sie Fremdwörter. Ein Phänomen, das in der politischen Kommunikation mittlerweile sehr verbreitet ist, ist einerseits das politisch korrekte Formulieren und andererseits das geschlechtsneutrale Formulieren, gemeinhin als Gendern bezeichnet.
Nach Stimme und Sprache möchte ich das Thema Sprechweise behandeln.
Ja, während die Stimme einerseits von biologischen, körperlichen Kriterien geprägt wird und auch von Stimmungen, die Sprache einerseits davon abhängt, wo kommen wir her, aus welcher Region komme ich und auch welchen Beruf habe ich ergriffen, ist die Sprechweise die Ebene, die am stärksten über die Persönlichkeit Auskunft gibt. Dieses Thema wollen wir uns ausführlich anschauen. Sprechweise beginnt bei der Lautstärke. Da gibt es Leute, die sehr laut sprechen und andere flüstern ins Mikrofon. Lautstärke ist ein mächtiges Wirkmittel. Als Politiker sind wir gut beraten, eine gewisse Lautstärke an den Tag zu legen. Das wirkt sicher, kompetent, engagiert. Ist jemand zu leise, wirkt es in der Regel vorsichtig, zurückhaltend, unsicher. Man soll es aber mit der Lautstärke auch nicht übertreiben. Wenn jemand immer sehr laut spricht, dann kann es aufdringlich, überheblich, dominant sein. Bei manchen Menschen kann es ein Kompensationsverhalten sein. Wenn jemand in Wahrheit innerlich schwach ist, dann gibt es Leute, die wollen es kompensieren mit einem besonders energischen, lauten Auftreten. Ähnlich ist es mit der Geschwindigkeit. Wenn jemand eine hohe Stimme hat und schnell spricht, kann es nervig wirken. Hat jemand eine tiefe Stimme und spricht langsam, getragen, schlafen die Leute ein. Bei beiden Kriterien spielt der situative Zugang eine große Rolle. Will ich das Publikum motivieren, will ich Stärke, Leidenschaft vermitteln, na dann kann ich lauter oder schneller sprechen. Geht es allerdings um Zahlen, um Fakten, ist es wichtig, dass das Publikum meine Inhalte gut verstehen kann, dann werde ich ganz bewusst etwas langsamer sprechen, Pausen einbauen. Wir kennen in der Rhetorik den Begriff Mut zur Pause. Da ist jetzt nicht die Kaffeepause gemeint. Durch eine passend eingesetzte Pause kann ich Spannung aufbauen. kann das Publikum neugierig machen. Und phasenweise werde ich sogar leiser sprechen. Weil was tut das Publikum, wenn der Redner leise ist? Es spitzt die Ohren. Das heißt, das ist professionell in der Rhetorik, situativ passend dieses Stilmittel einzusetzen, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu gewinnen. Lautstärke, Geschwindigkeit. Die Melodie spielt eine Rolle. Wenn ein Redner monoton, fad vorträgt, schlafen die Leute ein. Hier Leben, Melodie in seinen Vortrag bringen. Selbstverständlich ist es für das Publikum angenehmer, wenn ein Vortragender eine deutliche, klare, verständliche Artikulation, eine Aussprache verwendet. Ein weiterer Aspekt bei der Sprechweise ist das Phänomen, dass sehr, sehr viele Menschen in Österreich, durchaus auch in Deutschland, gerne im Konjunktiv sprechen. Was ist der Konjunktiv? Der Konjunktiv ist die Möglichkeitsform. Sowas erleben wir im Geschäftsleben, erleben wir in der Politik, wenn jemand sagt, ich würde mir wünschen, ja, wünscht er sich etwas oder nicht, oder im Geschäftsleben, am Freitag hätten wir noch einen Termin frei für ein Gespräch. Ja, haben die einen Termin frei oder haben die keinen Termin frei? Der Konjunktiv wird von den Leuten verwendet, weil sie glauben, das ist eine besonders höfliche Form. Da sagt jemand, das wäre unser Bezirksobmann, der Herr Müller. Was soll daran höflicher sein, als wenn er sagt, das ist unser Bezirksobmann? Ich nenne diesen Stil auch gerne K- und K-Stil, weil speziell in Österreich, in der Kaiserzeit, damals war es üblich, so zu reden. Ich lade Sie ein zu einer gedanklichen Zeitreise. Wir beamen uns ins Jahr 1910. Kaiser Franz Josef regiert das Land. Ich bin ein Diener, blöderweise geworden, und sage dann zu meinem Chef, dürfte ich Herrn Grafen jetzt den Kaffee servieren? Das war im Jahr 1910 üblich. Das wurde von den Untertanen auch so erwartet. In unserer Zeit, wir sind keine Untertanen, wir sind gleichberechtigte, mündige Bürger. In unserer Zeit hat der Konjunktiv nichts mehr verloren. Das Tückische und Schwierige ist, dass das über Generationen so überliefert wurde. Die meisten Menschen haben das nie anders gelernt. Das kommt von den Eltern, von den Großeltern, von den Urgroßeltern. So wurde dieser traditionelle Stil überliefert. Psychologisch bedeutet der Konjunktiv heute aber nur mehr Unsicherheit und Unverbindlichkeit. Ich hätte einen Vorschlag, statt ich habe einen Vorschlag. Ich würde Sie gerne zu einem Gespräch einladen. Warum sage ich nicht, ich lade Sie herzlich ein? Das wirkt lebendiger, überzeugender. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, den Österreichern wird das nicht auffallen. 95% der Leute reden so. Ja, das, was wir jetzt besprechen, spielt primär auf der unterbewussten, auf der emotionalen Ebene eine Rolle. Die Leute können es nicht festmachen, aber der Bürger bildet sich eine Meinung über einen Politiker. Gilt es, was der Politiker sagt, zu 100% oder nur zu 70%? Und da spielt das konkrete Formulieren eine Rolle. Mein Motto ist Kampf dem Konjunktiv. Verbindliche Kommunikation ist für einen Politiker gefragt.
Der Konjunktiv ist ein Weichmacher. Gibt es andere Weichmacher?
Ja, leider gibt es noch weitere Weichmacher, beispielsweise Füllwörter. Füllwörter sind Müllwörter. Füllwörter sind sinnlose Floskeln, die den meisten Leuten einfach so rausschlüpfen, die aber überhaupt keinen Sinn ergeben. Ein typisches Füllwort ist das Wort eigentlich. Wenn jemand sagt, das ist eigentlich eine gute Idee, dann heißt es, die ist nicht 100% gut, sondern nur 70%. Und so ist es auch mit anderen Füllwörtern wie quasi, vielleicht, eventuell. In der Mundart höre ich immer wieder die Floskel, sag ich einmal, eine völlig sinnbefreite Floskel. Ich bringe noch ein Beispiel, welche fatale Wirkung ein Füllwort am falschen Platz haben kann. Wenn ein Mann zu seiner Frau sagt, eigentlich liebe ich dich. Na, 100% wird er das Herz seiner Liebsten damit nicht treffen, weil in dieser Floskel, eigentlich liebe ich dich, schwingt ein Wort mit, ein unausgesprochenes, das Wort aber. Eigentlich liebe ich dich, aber, jetzt ziehe ich aus, eine fatale Botschaft. Umgekehrt, wenn die Frau zu ihrem Mann sagt, an und für sich war ich dir immer treu im letzten Jahr, auch das wird ihren Liebsten nicht erfreuen. Wir sehen, welche fatale Auswirkung ein so ein kleines Wort haben kann. Verwandt mit den Füllwörtern sind Fülllaute. Fülllaute sind Laute wie ä oder a. In einem gewissen Ausmaß verwendet es so gut wie jeder Mensch. Wenn es aber sehr häufig verwendet wird, dann nimmt sich die Person selbst an Wirkung. Ich kann mich gut erinnern, in meiner Gymnasiastenzeit, wir hatten einen Mathematikprofessor, der hat es geschafft, in einer Unterrichtseinheit 120 Mal Ä zu sagen. Ich kann mich an nichts mehr erinnern von meinem Mathematikunterricht, nur dass der 120 Mal E gesagt hat in 50 Minuten. Das ist hängen geblieben. Also hier gilt es auch, seine Ausdrucksweise, seine Sprechweise zu präzisieren. Wie kann man so etwas bekämpfen? Besuchen Sie Seminare, Fortbildungsveranstaltungen und auch das kollegiale Feedback, das wir schon einmal besprochen haben im Rahmen der Serie, ist hier nützlich. Wenn im Kollegenkreis diese Feedback-Kultur eingeführt wird, dann kann man wertfrei, neutral Gruppenmitglieder auf diese kleinen Schwächen darauf hinweisen. Das sind keine schweren Fehler, das passiert fast jedem Menschen mehr oder weniger, aber es ist ein Thema, an dem es zu arbeiten gilt.
Wir haben gehört, dass weichmachende Konjunktive eine unterbewusste Wirkung auf die Zuhörerschaft haben. Wie sieht es jetzt mit der Wortwahl aus?
Wir können durch gezielte Wortwahl positive Stimmung erzeugen oder negative Stimmung erzeugen. Angenommen, ein interessierter Bürger ruft in dem Parteilokal einer Partei seiner Wahl an, weil er dort gerne mitarbeiten möchte. Da wird es jetzt eine Mitarbeiterin geben, die abhebt, wenn die dann sagt, ja, da bin ich aber nicht zuständig, da muss ich sie zu unserem Geschäftsführer verbinden. Das ist ein Beispiel für negative Wortwahl, negatives Wording. Sie betont, sie sei nicht zuständig. Das ist ein Abwehrwort. Sie muss weiter verbinden zum Geschäftsführer. Das Wort muss ist ein Wort, das Widerwillen signalisieren kann. Sie tut es nicht gern. Wenn die stattdessen zu dem Anrufer sagt, ja, Herr XY, das freut mich, dafür ist unser Geschäftsführer zuständig, ich verbinde Sie gerne zu ihm, dann hat sie positive Stimmung verbreitet. Wir sehen anhand dieses kleinen Beispiels, mit welch einfachen Mitteln wir Stimmung erzeugen können. Gerne ist ein typisches Positivwort, müssen ist ein Negativwort. Oder im Geschäftsleben, wenn es um Lieferzeiten geht. Ich kann zu einem Kunden sagen, na, auf den Artikel müssen Sie 2 Wochen warten. Na, das wirkt lange. Oder ich sage, innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie den Artikel. Dadurch verkürzt sich emotional die Wartezeit. Und dieses Spiel wird natürlich auch in der Politik gespielt. Ich kann mit Begriffen Wirkung ausüben. Wenn ich heute über Zielgruppen rede, die ich schlecht machen will. Man nennt diese Methode auch Framing. Das heißt, ich versetze einen Rahmen und lade einen Begriff emotional auf. Und das wird sehr gezielt in der Politik gemacht. Ja, von allen Parteien. Hier ist es für die Bürger einerseits wichtig, dieses Spiel zu durchschauen. Es gibt aber positive Einsatzmöglichkeiten, weil wenn ich im Geschäftsleben einen Kunden in eine gute Stimmung versetze, das ist was Ehrenwertes. Da brauche ich keine moralischen Bedenken haben. Wenn ich ein politisches Spiel damit spiele, dann ist das für mein Dafürhalten ja, abzulehnen.
Herr Heuritsch, ich bedanke mich für die interessanten Einblicke in die Welt der verbalen Kommunikation und freue mich auf unseren nächsten gemeinsamen Podcast.
Ich danke für das Gespräch.
Sollten Sie sich zu Hause intensiver mit dieser Materie auseinandersetzen wollen, steht Ihnen die Broschüre zum gleichnamigen Thema auf der Website des Freiheitlichen Bildungsinstitutes zum Download zur Verfügung.